Okay, let's face facts.
I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalaver.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmpalaver, Folge 15. Quasi eine Art erste Jubiläumsfolge, wenn man so will. Ich freue mich wieder sehr, mit dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich auch, dass wir unsere Wein- und Eisexpertin Manu heute mit dabei haben.
Mhm. Ja. Guten Tag.
Auch gerade wieder bei einem Tasting quasi.
Eis.
Dann haben wir unseren Ton- und Technikmeister Niklas auch wieder dabei.
Moin, moin.
Und nicht zuletzt unseren, ich würde sagen, Game of Thrones-Experten Tobi.
Das würde ich nicht sagen, aber auch hallo.
Ich würde das schon sagen, aber hallo.
Aber hallo auch.
Aber hallo.
Hallo, hallo.
Aber hallo, mein Freund. Okay. Ja, Game of Thrones-Experte deshalb, weil wir uns genau heute mal mit Game of Thrones auseinandersetzen wollen und auch ausschließlich mit Game of Thrones. Vor allem natürlich in Bezug auf die neue Staffel und auf die erste Folge, die ja schon rausgekommen ist. Das bedeutet, Spoiler Alert, alle, die die erste Folge noch nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden wollen, sollten jetzt unsere anderen Podcasts anhören.
Spoiler!
Genau, weil es wird heute auch um den Inhalt de facto gehen und wir werden das auch besprechen. Das heißt, wie gesagt, dann vielleicht erstmal was anderes anhören.
Ja, herzlich willkommen zurück, Marcel.
Dankeschön.
Du hast dich selbst, glaube ich, gar nicht vorgestellt.
Genau.
Gehst davon aus, die Welt kennt
dich. Jeder kennt
Mann.
Den Boy.
Man kennt mich.
Kennt dich, ja. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Ja. Hast du sehr gut gemacht.
Wir können ja gucken, ob du vielleicht jeden fünften Podcast schaffst.
Die ja,
Jubiläumsfolge, wie du sie nennst.
Ich glaube, das schaffe ich. Babyschritte gehen, ne?
Babyschritte. Ja. Ich meine, man muss auch mal dazu sagen, für euch ist es quasi, ihr wohnt ja fast aufeinander.
Aber es war aber schon ziemlich anstrengend jetzt, der Weg.
Ja.
Von hier bis hier.
Ja, okay, Entschuldigung. 3 Minuten Kickroller fahren, haut halt echt rein.
Ey, mindestens das Doppelte.
Ja. Das stimmt. Da habe ich natürlich mit 1,5 Stunden Bahnfahrt den wesentlich entspannteren Anreiseweg. Ja, aber ich versuche es natürlich immer. Also es liegt ja nicht in der fehlenden Motivation. Ne? Aber ich freue mich auf jeden Fall, heute mal wieder mit dabei zu sein.
Ja, wir freuen uns auch.
Wir freuen uns sehr.
Oh. Oh. Naja, okay, zurück zum Thema. Also Game of Thrones. Wir fangen mal damit an, Thema erste Folge Staffel 8. Erstmal quasi ganz allgemein, wie fandet ihr die Folge? Erstmal ganz allgemein, noch nicht spezifisch werden, sondern erstmal euer grober Eindruck. Wer möchte denn mal beginnen? Wer möge beginnen? Manu.
Also ich komme direkt zum Punkt. Ich fand's nicht so spannend, wie ich es erwartet habe. Ich dachte, die hauen direkt auf die Kacke und lassen die Hälfte der Leute sterben, nach dem Motto. Es ist nicht so eingetroffen. Also, ja. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die so ganz sanft in die Geschichte so reingehen. Ja, ich hatte mir mehr erhofft, direkt.
Okay.
Ja, Niklas.
Muss ich direkt widersprechen? Ich fand die nämlich super, die erste Folge. Weil sie gerade nicht direkt auf die Kacke gehauen hat, sondern weil sie erstmal das Fundament gelegt hat für ja, größer bedeutende Momente in den späteren Folgen. Und deswegen, meiner Ansicht nach, war das fast eine perfekte erste Folge. Und, Tobi?
Ich schließe mich der grob an zumindest. Ich fand es auch ziemlich cool und war ja eigentlich eine pure Explosionsfolge und zu zeigen, wer steht wo. Wer tut gerade was und in die ganze Handlung wieder einzuführen, gerade nach mehr oder weniger 2 Jahren Pause, obwohl wahrscheinlich die meisten nochmal die letzte Staffel eh geguckt haben. Was ich als Kritikpunkt allerdings habe, ist, finde ich, man hätte sich bei vielen Szenen einfach nochmal mehr Zeit lassen können, schönere Gespräche raushauen können, weil dafür, dass da, ich sag mal, die Folge des Wiedersehens war, war das, fand ich, schnell abgefrühstückt alles. Ich hätte lieber gesagt, haut nochmal 10 Minuten rein und intensiviert mal die Gespräche und die Emotionen ein bisschen mehr.
Also, mehr Nacktszenen?
Mehr Nacktszenen.
Ja, das sowieso. Marcel, und wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich sehe das auch ungefähr genauso. Also ich würde sagen, es war eine typische Folge 1 einer neuen Staffel. So wie es, glaube ich, vorher auch oft war. Eben erstmal wieder Orientierung sammeln, quasi den Blick darauf richten, wer ist gerade wo und was könnte passieren. Aber ich fand es auch eigentlich ganz cool, dass schon ein paar Sachen passiert sind, bei denen ich dachte, sie würden erst später passieren. Ja. Und von daher, auch wenn jetzt nicht das große Gemetzel schon losging, waren schon zwei, drei Momente dabei, wo ich dachte, oh krass, hätte ich nicht gedacht, dass das schon in Folge 1 schon passieren wird. Und von daher hat es durchaus auch Überraschungen. Und ja, ich war jetzt nicht, ich würde jetzt auch nicht so weit gehen wie du, Niklas, dass ich sagen würde, perfekte erste Folge. Aber ich war jetzt auch nicht enttäuscht. Also ich fand es schon eine gute Einführung in das, was noch kommt. Würde dir aber auch zustimmen, Tobi, dass ich fand, die 50 Minuten gingen sehr schnell rum. Also gerade mit den 2 Jahren Drehzeit, ich meine, die späteren Folgen werden ja auch länger sein.
Ja.
Aber ich finde auch, dass die Folge 10 Minuten mehr hätte nicht geschadet an der einen oder anderen Stelle.
Ja, dem könnte ich mich aber auch anschließen. Das stimmt, ja. Habt recht. Das ist ein legitimer Punkt.
Aber ja. Okay, also das mal so als grober Einstieg in das Ganze. Dann würde ich sagen, wir hangeln uns jetzt so ein bisschen durch die Folge anhand der Charaktere bzw. Charaktergruppen.
Intro würde ich
Oder ansprechen,
Intro. Weil das war ja etwas Besonderes.
Genau, dann fangen wir gleich mal an mit dem Intro.
Ist dir das aufgefallen, Manu, dass das Intro besonders war?
Ja, sofort.
Erzähl mal.
Das gab es in der Form bisher halt noch nicht. War jetzt eine Sache zum Beispiel, die ich jetzt gut fand bei der ersten Folge.
Das Intro?
Mhm. Ja.
Warum denn?
Ja, weil es nach so langer Zeit doch mal gut ist, dass da jetzt das nochmal erneuert wurde oder angepasst wurde, was ja voll oft eigentlich, also jetzt nach, das ist jetzt die 8. Staffel?
Ja.
War jetzt das erste Mal, dass das jetzt verändert wurde, oder?
Nee.
Das kann man so nicht sagen. Gerade, also sie haben es ja sogar so gemacht, dass sie eigentlich das Intro immer darauf abgestimmt haben, welche Orte in der jeweiligen Episode vorkommen.
Genau,
ja. Also, aber es ist schon, du hast in dem Sinne recht, dass es wirklich diesmal drastisch, also immer noch im gleichen Stil, aber drastisch was anderes zeigt als sonst.
Ich glaube, so ein bisschen der Hauptpunkt war, dass sonst immer das 2D eigentlich eher war. Oder mehr oder weniger von oben und man jetzt 3D mit in die Handlungsorte eintauchen konnte.
Und zum ersten Mal Innenräume gesehen hat.
Genau, ja.
Das
ja.
war der große Wechsel, wie vorher immer so von halb oben so.
Genau, ja.
Super geile Technik mit diesem aufdrehenden Holzmodell, was ist da hoch.
Finde ich auch.
Super geil.
Das war optisch echt immer was her.
Ja. Ja. Auch wenn man gesehen hat, dass es animiert ist. Also, ich meine, ist ja irgendwie klar auch. Aber war noch close enough. Also, ich fand es cool.
Waren das, weil da habe ich jetzt tatsächlich so genau auch gar nicht drauf geachtet, waren das auch wieder die Räume und Orte, die am Ende in der Staffel auch vorkamen?
Ja,
also das Konzept sogar beibehalten, ja, ne?
Tatsächlich, ja. Tatsächlich war auch nur da der Hinweis auf, ich sag mal, eine der Endszenen, wo das überhaupt spielt, weil das gezeigt wurde. Und insgesamt war ja fast nur, sag ich mal, Winterfell, Königsmund, so diese Ecke, die jetzt eigentlich so den hauptsächlichen Handlungsspielraum
ist ja auch einnimmt, der Titel der Folge, ne? Winterfell.
Winterfell, genau.
Stimmt. Also, ja. Sehr restriktiert auf wenige Orte. Ja.
Ich glaube, es spielt ja auch 70-80% der Folge in Winterfell. Ja. Also es ist schon sehr
das
lastig.
Macht schon Sinn,
Richtung Winterfell auf jeden Fall.
Ja, aber jetzt darfst du in die Charaktere reinhüpfen.
Jetzt muss ich mal überlegen. Da fangen wir doch einfach direkt mal damit an, womit quasi auch die Folge anfängt. Nämlich Rückkehr Jon Snow und Daenerys Targaryen. Oder quasi mit Daenerys Targaryen nach Winterfell.
Bitchfight.
Ja, den direkt eigentlich ganz, ganz spannend zu sehen, finde ich. Wie sie halt mit ihrer Armee. Also erstmal dachte ich mir, okay, wie passt diese Armee überhaupt nach Winterfell? Ja. Das war meine erste Frage.
Das habe ich auch gedacht.
Es waren irgendwie so, weiß ich nicht, mehrere tausend Leute und dann so Winterfell, wo du denkst, da passen vielleicht so 100 Menschen rein.
Aber man sieht nachher die ganzen Zelte.
Ja, okay, ja. Aber es ist halt auch wirklich. Ja.
Es ist wie bei Rock am Ring, wenn du den allerersten Tag ankommst, ist super viel Platz. Und dann gehst du schlafen und am nächsten Tag wachst du auf und die Zelte hingen so ineinander drin, weil da so viele Leute nachkommen. Also es geht tatsächlich.
Es geht, das stimmt, ja.
Aber war ein bisschen luftig angezogen, ne, für die Temperaturen da.
Ja, ja.
Die Unsullied, das.
Ich glaube, denen ist es egal.
Ja, ne?
Wie der kleine Gag von Tyrion ja auch direkt ist, die können sich ja nicht die Eier abfrieren.
Genau.
Ja, genau.
Stimmt. Riesenvorteil.
Ja.
Ja.
Ja, aber wurden ja auch mit sehr gemischten Gefühlen empfangen, auf jeden Fall.
Ja, man hat es in den Gesichtern gesehen, ne? Von den Nordenmännern.
Das fand ich in der Folge eh mega krass. Die haben super viel über Gesichter nur gezeigt. Über irgendeine Mimik, teilweise gar nicht mehr den letzten Satz sprechen lassen, sondern einfach einen Gesichtsausdruck und man wusste relativ genau, was gerade abgeht. Wie gerade Manu schon meinte, Bitchfight, der da ansteht. Was meinst du da genau mit, Manu?
Ja, die Daenerys und Sansa sind ja nicht ganz auf einer Wellenlänge, würde ich mal sagen. Ja. So wie man das halt kennt, so im Alltag als Frau, wenn du was sagst, dann kommt direkt eine schnippige Antwort zurück, obwohl du dir nicht dabei gedacht hast. Ja, so war das doch. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil, was ich ganz spannend fand, war, als Daenerys dann mit Jon gesprochen hat und gesagt hat, hey, hör mal, deine kleine Schwester, die muss ich mal ein bisschen zurücknehmen, weil ich bin hier die Königin. Und weil wenn nicht, und dann wurde sie ja unterbrochen und musste irgendwo hinrennen. Und ich bin gespannt darauf, womit sie drohen wollte. Also mit dem Extremsten, dann bin ich darauf gespannt, was Jon dann macht, wie er sich entscheidet, wenn es dazu kommt, dass zwei Lager sich bilden. So.
Ja, muss man erstmal dazu sagen, nachdem sie ankommen, muss Jon ja sich auch erstmal ein bisschen rechtfertigen. Vor diesem gesamten
Im Rat Rittersaal da. Dann.
Genau. Da kriegt er ja auch doch eher gut Gegenwind ins Gesicht, könnte man sagen.
Zu Recht, ne? Weil er ist als König des Nordens abgehauen und kommt zurück unter der
Als Fuchte. Was eigentlich,
ja. Ja, genau, von Daenerys Targaryen. Und die Leute wissen natürlich jetzt nicht genau, was ist Sache, ne? Wir wählen den Typen da zum King, dann geht er nach Süden und dann kommt er zurück mit einer anderen Königin. Schön für ihn.
Ja.
Gut gelaufen für ihn, ne? Gehst weg, kommst zurück mit Daenerys Targaryen. Oh, kann man machen. Aber was das jetzt für die Nordmänner bedeutet?
Ja, man muss ja auch noch gerade sagen, dass der Vater von Daenerys sozusagen den Vater und den Bruder von Eddard Stark ja einfach hat verbrennen lassen.
Ja,
und stimmt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich im Norden jetzt auch noch recht präsent, weil das waren ja
Die
wirklich geliebte Könige oder geliebter Königssohn.
Ja, man kann schon sagen, die sind im Norden jetzt weder große Targaryen-Fans noch große Lannister-Fans, so im Großen und Ganzen. Ja. Von daher, dass direkt beides quasi ankommt, also Tyrion ist ja auch mit im Gepäck das quasi, ist natürlich eine schöne Kombination.
Wovon sind sie denn Fan?
Von sich selbst.
Von sich selbst, ne? Ja.
Die regieren sich ganz gerne selbst.
Ja.
Aber es gab da ja auch in der Geschichte von Winterfell schon mal ein König, der das Knie gebeugt hat. Der wurde danach auch nur noch genannt, der König, der gekniet hat. Weil es gibt eine Geschichte, die in der Historie von denen, die sehr ähnlich ist zu dem, was Jon gemacht hat. Und danach wurde dieser König nur noch genannt, der König, der gekniet hat.
Das war doch dann, als die Targaryens eingezogen sind, ne?
Genau,
als die 300 Jahre vor der Story oder so spielt das, glaube ich, grob.
Genau, als die Targaryens einmal den ganzen Kontinent eingenommen haben.
Genau.
Und die Starks sich widersetzt haben, dann aber gesehen haben, scheiße, die haben Drachen. Und dann hat der König gesagt, nee, bevor meine Männer verbrennen, beuge ich lieber das Knie. Also auch eine sinnvolle Entscheidung. Aber es hat ihm immer angehaftet dafür im Norden. Also die haben ihn immer dafür so ein bisschen klein gehalten.
Ja, deren Stolz ist denen schon sehr wichtig, ne?
Ja.
Also lieber gefühlt den Kampf eingehen, den man auf jeden Fall verliert, wie jetzt ja auch, jetzt auch der Fall, als irgendwie akzeptieren, dass man sich da vor anderen quasi klein macht.
Aber Jon kann doch gar nichts mehr falsch machen. Also selbst wenn sich alle gegen ihn stellen, selbst wenn er komplett irgendwie alleine da steht, wenn das rauskommt, dass er ja der...
Oh, jetzt gehen wir direkt ans Ende.
Ich wollte sagen,
Moment. Nein, okay.
Jetzt gehen wir mal kurz chronologisch. Genau, weil wir hatten jetzt quasi den Gegenwind, den er ja bekommt.
Ja, okay. Ja gut, das wird sich halt so hochschaukeln, denke ich mal, ne? Oder die Daenerys, die wird sich immer mehr... Die hat ja schon so kleine Ego-Züge.
Hat sie auf jeden Fall.
Ja.
Was ich auf jeden Fall interessant fand, was nämlich mich auch direkt überrascht hat, war dann der kleine Ausflug von den beiden.
Ja.
Wo dann einfach direkt mal fröhlich Drachen gereitet wird.
Ja. Ja, aber auch so, ich fand es relativ einfach drauf los, ne?
Ja.
Also ich hatte auch gedacht, vielleicht kommt das mit ein bisschen mehr, okay, sah nicht einfach aus, aber mit ein bisschen mehr Schwierigkeiten oder mit, weiß nicht, ne, stark drauf, okay, dann fliegen wir los.
Da haben die mal einen Wochenende Ausflug in die Therme gemacht.
Ja, aber das habe ich genauso auch erwartet. Ich dachte auch, das wäre eigentlich so voll das große Ding. Erstmal, wer reitet und wann, also tendenziell eher irgendwie im Kampf und dann ist es so die letzte Möglichkeit, so okay, ich reiche jetzt diesen Drachen, um den Kampf zu gewinnen oder was weiß ich.
Ja.
Dann war es einfach so, ne, komm, wir machen mal einen kleinen Ausflug und jetzt fliegt ihr mal. Läuft.
Das war wieder was, wo ich mir auch gern ein bisschen mehr Szene vorgestellt hätte.
Ja, ein bisschen mehr
Pathos. Ein bisschen mehr diese Problematik und das Ganze, vielleicht mal ein kurzes Gespräch darüber, aber naja.
Vor allem, wenn man das vergleicht mit dem ersten Drachenritt von Daenerys, ne? Als sie da in dem Pit ist, in Marine, ist das, was das für eine bedrohliche Situation ist, wo sie das erste Mal auf einen Drachen steigt und zu reiten. Und jetzt macht die da ihren Sonntagsausflug mit dem John und der sagt, ja, hast nicht Bock, ich habe nur einen zweiten.
Ja.
Kannst dich ja draufsetzen, so, als wäre das gar nichts. Als wäre das nicht irgendwie so das ultimative Reittier, so, auf dem man reiten kann.
Das ist in den Büchern ja noch viel krasser, da die steigt ja auch nicht einfach drauf. Da wird es ja noch richtig als so ein kleiner Kampf dargestellt. Beziehungsweise da gibt es ja noch diesen extra Charakter da aus Dorne, der in der Serie gar nicht vorkommt, aber der will auch irgendwie nach... kommt irgendwann nach
Quentin Martell heißt
er. Ah ja, genau, ja. Und der will halt auch einen von den beiden anderen Drachen reiten und Daenerys dann heiraten. Kommt aber eh alles nicht vor. Und ja, deshalb kann man da auch spoilern, der wird einfach eiskalt verbrannt. Ja. Der Drache killt ihn einfach und das war's. Ja. Oder so habe ich es im Kopf jetzt.
Halt. Sehr schön. Ich habe es nicht ganz so genau im Kopf vom Detail her. Ich weiß nicht mehr, ob er verbrannt wurde oder gegessen wurde.
Ja, auf jeden Fall hat der Drache einfach gesagt, nee.
Ja. Okay, aber weil wir haben noch ein paar Charaktere vor uns. Um nochmal zum Ende zu kommen, Manu, jetzt wäre quasi dein Einsatz, wie die Geschichte denn endet und wie du das siehst oder was das für eine Aussicht bietet.
Die gesamte?
Von John.
Mit John.
Mit John.
In der Folge.
Ja gut, erstmal wurde es ihm ja jetzt kürzlich verraten, ganz zum Ende der Folge hin, dass er das jetzt auch weiß, dass er der eigentliche König oder der Thronfolger vom Eisernen Thron, heißt das so?
Ja.
Ich bin so, was die Begrifflichkeiten und Namen angeht, bin ich nicht so ganz drin.
Kein Problem.
Und er sträubt sich ja so ein bisschen dagegen, weil er ja seine Königin Daenerys da ja, glaube ich, ganz toll findet in der Position. Beziehungsweise, ja gut, der muss ja auch seine halbe Identität damit quasi irgendwie aufgeben, seine Familie. Ist schon eine harte Sache, das, glaube ich, so zu erfahren. Vor allem in so einer schwierigen Situation, wo es ja eigentlich um was ganz anderes geht. Und zwar sich auf den Kampf da vorzubereiten. Ich glaube, schwierig. Also ich glaube, das schaukelt sich so ein bisschen hoch mit Daenerys, dass die so ein Ego-Wahn kriegt und so vielleicht ein bisschen ein paar Entscheidungen trifft, die zu hart sind nach Johns Empfinden, weil er doch moralisch gesehen, glaube ich, ein ganz gefestigter, guter Charakter ist. Und dass er dann in so einem Moment, wo sie vielleicht ein bisschen zu weit geht, eingreift und das dann irgendwie rauskommt. Ob er es jetzt wirklich ausspricht oder ob das jetzt irgendwie gesagt wird, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das vielleicht zur Mitte der Staffel passiert.
Guter Ansatz übrigens mit Grenzen überschreiten, auch die Szene hier mit Sam, ne? Mit den Daenerys.
Ja.
Da finde ich, kommt das ganz gut raus mit dem, dass sie halt anfängt, gewisse Grenzen zu überschreiten, die sie vielleicht ganz am Anfang nicht überschritten hätte.
Vor allem kann sie es ja nicht in seinem Umfeld machen. Also ich glaube, bei Fremden, da würde John vielleicht das schon nochmal weggucken können. Aber ich glaube, wenn sie sich da in seinem Umfeld so negativ irgendwie verhält oder ja zu weit geht, ich glaube, das wird dann ihr nicht durchgehen lassen.
Man muss ja auch sagen, dass er gar nichts davon wusste, dass die den Vater
und ja gut, aber irgendwann kommen so, wenn du das dann so Kleinigkeiten aufeinander
ich weiß nicht, ob treffen, ihr euch daran erinnert, es gibt auch eine wunderschöne Parallelszene zu der Szene, wo Daenerys die Verräter quasi bestraft, wo John in der letzten Staffel
Gnade.
Ja, genau, Gnade walten lässt bei Leuten, die ihn verraten haben. Das war erste oder zweite Folge, war das, wo die Karstarks und die Umbas?
Ja.
Ja, ich glaube schon, ne?
Das sind die Umbas, der Kleine.
Ja, genau. Die haben im Krieg gegen Ramsay Bolton auf der Seite von Ramsay Bolton gestanden, also gegen John. Und dann ging es darum, was mit den Familien geschieht, was mit den Burgen von denen geschieht. Und da hat John gesagt, nur weil einzelne Personen eine falsche Entscheidung getroffen haben, nehme ich nicht der ganze Familie, also bestraft die Familie nicht dafür, was da getan wurde. Also es ist viel weniger drakonisch im Bestrafen als Daenerys.
Und das ist ja auch so extrem, dass er das ja nach dem Vorbild von seinem eigentlichen, also gedachten Vater macht. Weil
genau,
er ja
nach
auch,
Ned Stark.
Genau, so möchte er ja auch sein. Obwohl ihm mal gesagt wird, dass ihm das vielleicht dann auch,
ja, genau. Nee, super Punkt, weil ich finde nämlich auch in der Szene, die du eben schon angerissen hast, wo Sam ihm quasi sagt, dass er nicht der Sohn von Ned Stark ist, sondern von Lyanna Stark. Ich finde, was ihm am meisten wehtut, ist nämlich, dass nicht Ned Stark sein Vater ist.
Ja,
ja.
Und dann merkst du so, okay, der hat den wirklich als Vaterfigur verehrt. Also es war wirklich, und das hat ihn am meisten am Boden zerstört, dass Ned Stark ihn angelogen haben soll. Okay, und dann erfährt er direkt, okay, aber es war trotzdem ein guter Boy.
Okay, ich bin trotzdem so.
Ja, nein, aber er erfährt trotzdem, okay, er hat es aus einem guten Grund gemacht, so, ne? Also,
ja.
Das fand ich einen wichtigen Punkt, ja.
Aber das fand ich auch schnell abgefrühstückt wieder, diese Szene.
Das, ja,
aber ich glaube, das ist halt, genau, ich glaube auch, das ist halt so eine Szene, die wird ja noch sehr viel Tragweite bekommen. Also, die wird ja noch Wellen schlagen, so.
Definitiv, ja, ja.
Es ist ja doch ein sehr wichtiger Punkt. Bei der ganzen Nummer um den Eisernen Thron ist es ein ziemlicher Twist, würde ich mal sagen.
Ziemliches Ass im Ärmel.
Ja, ein ziemliches Ass im Ärmel, zu sagen, ah, übrigens, eigentlich bin ich der wahre König.
Ah ja, dann. Dadurch ergeben sich auch verdammt viele Spekulationen, wie es wirklich jetzt in so vielen Charakterverbindungen weitergehen kann, finde ich.
Auf jeden Fall. Ja, wollen wir mal kurz ein bisschen weiter schauen vielleicht.
Obwohl, ich würde gerne noch eine Frage stellen. Glaubt ihr, dass wirklich Jon sich irgendwann gegen Daenerys stellt? Also könnte passieren, ne?
Ja, ich könnte es mir auch vorstellen.
Ich glaube auch.
Ja. Und der Auslöser könnte tatsächlich sein, dass Daenerys vielleicht auch nicht anerkennen will, dass er der echte König ist. Und dann Bestrafung durchführt, mit der er nicht einverstanden ist. Und dann sagt er, ja, hör mal jetzt. Aber guck mal hier, ich bin eigentlich dein großer Bruder quasi.
Aber tatsächlich glaube ich gar nicht, dass er ihr das irgendwie sagen wird. Ich glaube, wenn, dann wird sie es irgendwie anders erfahren. Ich glaube nicht, dass er vom Typ her so ist, dass er ihr auf die Nase bindet. Übrigens, ich bin der wahre Thronfolger.
Denke ich auch nicht.
Das glaube ich nicht.
Du bist meine Tante.
Ja, ja, genau. Ich glaube tatsächlich, also wahrscheinlich, ich tippe mal, wird die Beziehung halt jetzt dann irgendwie beenden. So aus familiären Gründen.
Da bin ich
per Rabe.
Also, er schickt mir Raben, oder? Per Rabe. Es ist vorbei, ich kann nicht mehr.
Ich kann nicht mehr. Du bist zu aufdringlich.
Lass mal eine Pause machen.
Zu temperamentvoll. Nee, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich das jetzt quasi so distanziert. Aber ich glaube halt, wie gesagt, nicht, dass er ihr sagt, ja, übrigens, du musst jetzt einen Schritt zurücktreten, weil ich bin der Dude.
Ja, so. Da ist er nicht der Typ für.
Nee,
ja.
Eben.
Ja. Genau.
Ja, so der Bescheidene.
Deswegen glaube ich eher, dass es, wenn dann über Eck irgendwie halt rauskommt.
Ja.
Ja, sonst noch was zu dem Thema? Ich meine, das ist jetzt auch ein wichtiger und großer Handlungsstrang.
Aber man weiß ja gar nicht, was passiert. Fürs Erste ist ja nur das, mehr kann man ja gar nicht spekulieren oder so ins Detail gehen. Also.
Ja, sollen wir vielleicht noch auf die Parallele eingehen von haben Tobi und ich letztens schon drüber geschnackt, dass so wie Jon und Daenerys einreiten in Winterfell, dass es alles Parallelen sind zu der allerersten Folge von Game of Thrones, wo Robert Baratheon und Cersei einreiten in Winterfell. Auch mit dem kleinen Jungen.
Genau, mit der Startszene vom kleinen Jungen, der da hochklettert, was sehen will, was am Anfang Bran war.
Ah, ja, stimmt.
Von diesen Parallelen gibt es auch noch mehrere, also mehr als eine. Aber ich finde nämlich, da sieht man, wie weit Jon sich verändert hat, weil er mit diesem versteinerten Gesichtsausdruck einreitet in Winterfell. Sieht man ja auch an der Reaktion von Arya, dann wie sie auf ihn reagiert, als sie ihn das erste Mal sieht, finde ich. Also,
ja.
Das ist vielleicht schon ein bisschen Gehopse in Szene, aber ja, das fand ich interessant.
Also es sind insgesamt sehr viele Parallelen, wenn man das mal so genau durchschaut. Genau, einmal dieses, wie die einreiten, dann sagt Sansa auch zu Daenerys, Winterfell gehört euch, das war auch genauso in der ersten Staffel, dann ist man nachher in der Krypta, hat da, ich sag mal, entscheidende Gespräche.
Über Lyanna Stark.
Genau, tatsächlich, gleiches Thema.
Ja.
Wir hatten letztens noch mehr. Es gibt auf jeden Fall einen Haufen.
Begegnung von Bran und Jaime in der letzten Szene.
Genau, ja.
Ja, stimmt.
Noch reißt jetzt schon zu weit, aber...
Ja, ja. Aber es waren wahnsinnig viele Parallelen, die doch extrem waren. Also man sieht so richtig, wie die Serie schön, sag ich mal, zu einem Abschluss bringen.
Deswegen finde ich nochmal einen Punkt, warum ich die so gut finde als erste.
Ja, das finde ich auch so.
Aber ich finde, die haben sich alle extrem verändert. Wenn ich jetzt so Arya und wie heißt der kleine?
Bran.
Bran, sorry. Und Sansa, also nicht nur Jon, sondern ich finde alle, die haben sich extrem weiterentwickelt.
Mhm.
Alle ultra starke Charaktere.
Auch schauspielerisch fand ich.
Ja.
Zum Beispiel fand ich Sansa am Anfang, weiß nicht, lahm. Irgendwie nicht, lahm, vielleicht lag es aber auch am Charakter. Und mittlerweile finde ich, spielt die das richtig cool.
Ja, ich liebe die.
Und ich glaube, das trifft auch viele Schauspieler zu.
Jetzt, wenn ich die so nochmal jetzt sehe in X-Men und so, dann feiere ich einfach.
Die Sansa.
Die Sansa. Bei X-Men spielt die auch noch. Mischt die auch noch mit. Was ich ganz spannend finde, ist kurz die Frage, aber das kann man mit einem eigentlich, glaube ich, abhaken. Ist Cersei, heißt sie so, ja, ne?
Ja.
Wirklich schwanger?
Weiß man nicht, ja.
Habt ihr da keine...
Also da gibt es verschiedene Theorien.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie ja schon wichtig, weil es immer wieder... Hat die irgendwas im Sinn, dass sie das macht, um irgendwie zu beeinflussen oder zu manipulieren? Also, oder ist sie wirklich schwanger? Und ja, Niklas.
Es gibt ja die Szene, nachdem Euron sich da in ihr Bett schlawinert hat.
Ja.
Hätte ich nicht mit gerechnet übrigens.
Ja,
das
ja,
doch, ja. Klar.
Also das hörst du so schnell, also in der ersten Folge alles, nee.
Nachdem es die Superszene auf dem Schiff gab, wo Euron der Ascher gesagt hat, aber zuerst will ich noch eine Königin
finden. Ja, okay.
Ja, ja, so, alles klar.
Habe ich gedacht, ja, das passiert wahrscheinlich.
Und er zieht es einfach straight direkt durch.
Ja.
Dann gibt es die Szene, wo sie dann Bett sich wieder erhebt, sich kurz darüber aufregt, dass sie keine Elefanten bekommen hat.
Elefanten, ja. So ein normales Gespräch morgens beim Frühstück.
Meine Elefanten.
Diese Elefanten.
Ja. Und dann sagt er noch, ich glaube, das ist das Letzte, was er sagt, ja. Ich setze dir einen Prinz in den Bauch oder sowas.
Ja. Und dann guckt die so.
Und dann guckt die wieder so. Genau, ja.
Ja, und dann ist die Frage, entweder war sie schon vorher schwanger?
Und das war der Plan.
Hat sie jetzt die Hoffnung, nochmal schwanger zu werden, weil sie es vorher nur vorgetäuscht hat? Oder kann sie vielleicht mittlerweile gar keine Kinder mehr bekommen und ist deswegen auf einmal so traurig? Weil sie hat ja in der letzten Szene, wo man ihr Gesicht sieht, merkt man, dass sie...
Ist eher traurig.
Ja. Eher traurig ist.
Ja. Ja.
Also, interessante Fragen.
Also ich switche immer wieder
von... Es gibt ja auch diese Prophezeiung, die sich bei ihr erfüllt hat auch, dass die nur 3 Kinder haben wird, die dann alle sterben.
Vielleicht ist deshalb ja deswegen so traurig, weil...
Es kann ja auch gut sein, dass sie schwanger ist, aber...
Oh, Niklas. Ja, aber vielleicht...
Wenn 3 Kinder sterben.
Sie hat schon
vielleicht
3,
ist sie deswegen sie traurig.
Hat, sie hat schon 3 verloren und dann ist das jetzt vielleicht natürlich noch umso wichtiger.
Nee, aber weil... Also mein Punkt war nämlich noch, dass die... falls sie wirklich schwanger ist und die Prophezeiung halt gleich bleibt, heißt das, bevor sie das Kind stirbt, muss sie sterben.
Why?
Also weil in der Prophezeiung wird gesagt, sie hat in ihrem Leben hat sie 3 Kinder und die werden alle sterben.
In ihrem Leben, okay.
Und wenn sie jetzt wieder schwanger ist, heißt das, sie kann dieses Kind nicht bekommen. Entweder kommt das tot zur Welt oder sie stirbt. Dass es in die Richtung auch gehen kann.
Dazu muss man sagen, dass auch die anderen Sachen aus der Prophezeiung alle eingetreten sind, ne?
Ja, tatsächlich, ja.
Aber es wäre umso
obwohl das ja keine Pflicht ist. Ja.
Wenn eine Sache dann halt nicht, ne? Ausnahmen bestätigen Regeln oder so.
Ja, glaube ich nicht in dem Fall.
Ja. Gut, mal gucken.
Auch weil das Cersei so krass geprägt hat, die Prophezeiung. Die war so definitiv traumatisiert, nachdem die bekommen hat. Und die ersten Sachen davon eingetreten sind. Dann war sie irgendwann komplett paranoid, dass das die letzten Sachen auch noch eintreten, was dann ja auch passiert ist.
Mhm.
Ja.
Was ist eigentlich aus dem... Oh Gott, wie heißt der kleine Zwerg?
Tyrion.
Tyrion und Cersei hatten ja in der letzten Folge von der letzten Staffel... es war doch die Staffel davor... wo die so ein langes Gespräch hatten.
Ja,
genau.
Genau.
Und die waren sich ja null einig. Eigentlich haben die sich ja irgendwie voll gehasst. Und dann weiß man gar nicht, wie das Gespräch zu Ende geht. Auf einmal kommt Cersei dann wieder zu Daenerys und Jon und meint so, jo, ich bin doch dabei. Ich lasse das rumgekeife erstmal. Da frage ich mich, was haben Tyrion und Cersei genau besprochen? Also, ich hatte irgendwie so die leichte Vermutung, als würden die doch noch immer gemeinsam irgendwie was aushacken. Aber
ist ja extra offen gelassen.
Ja, ja,
aber genau, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich glaube es auch nicht.
Ich glaube, das war ein dramaturgischer Trick, um das nochmal aufzubauen. So. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Tyrion und Cersei gemeinsame Sachen machen gegen...
Aber weil er dann kurz diesen schwachen Moment hatte, weil sie ja so angedeutet hat, sie ist schwanger, dann meinte er zu ihr, du bist schwanger. So, vielleicht hat es ihn ja wieder weich gemacht. Keine Ahnung.
Ja, vielleicht war es nur eine Strategie, um ihm zu zeigen, ja, ich kämpfe für was Wichtiges. Ja.
Aber,
aber da sieht man ja kurz später im Gespräch, wo Sansa mit Tyrion dann spricht, wo Sansa ihm dann mehr oder weniger vorwirft, du bist blöd, dass du ihr das glaubst.
Ja.
sieht man ja, also deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass Cersei das einfach nur behauptet hat, um Tyrion mehr oder weniger besser belügen zu können.
Ja.
Und was gegen einen Komplott von Tyrion und Cersei spricht, ist, dass Cersei Bronn beauftragt, Tyrion umzubringen. Und wenn der das macht, bevor Tyrion den Plan umsetzen kann, den die zusammen haben, macht das natürlich keinen Sinn.
Wobei sie doch eigentlich will, dass das nach dem Angriff,
du hast recht.
Genau.
Wenn die dann noch überleben, ne?
Genau, der soll, wenn die überleben, den ganzen Angriff da von den White Walkern, dann soll er ja Jaime und Tyrion umbringen, quasi.
Mit einer Armbrust.
Aber erst, genau, aber erst danach. Also so gesehen, wenn der Plan davor besprochen worden wäre, wäre das jetzt kein Grund, der direkt dagegen spricht. Aber ich glaube es per se auch nicht. Oh,
ich habe gehört, die Armbrust, die Bronn kriegt, ist die Armbrust, mit der Tyrion seinen Vater ermordet hat.
Da war ich mir unsicher, ob es die gleiche ist.
Kann aber sehr gut sein.
Also, schon sehr,
es würde passen einfach.
Es würde echt passen.
Ja. Ich finde auch geil den Satz von Bronn dann, so unter dem Motto, Gott, ist diese Familie abgefuckt.
Ja. Ja.
Aber macht der nicht, oder? Der Bronn?
Es ist sehr schwer zu sagen bei dem. Der ist ja irgendwie so ein kleiner Liebling, aber der ist halt auch geldmäßig bei allem dabei.
Ja,
aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil eigentlich waren die dann hätte schon eine coole Bromance, die hatten.
Genau, dann hätte der den Jaime auch nicht retten müssen in der letzten Staffel, als die Drachen angegriffen haben.
Ist schon richtig,
das war schon risky für ihn. Da hätte er bei sterben können. So.
Ja, nee, das war...
Also, ich glaube schon...
Aber ich bin gespannt, wie das gerade diese Aufeinandertreffen dann passieren, sage ich mal.
Ja. Genau, dann hakt man vielleicht einmal die Lannister-Familie ab, weil die auch gar nicht so mega krass im Fokus standen.
Jaime am Ende.
Abgesehen von der
genau.
Szene.
Deswegen wollte ich noch sagen, Cersei haben wir jetzt so ein bisschen drüber gesprochen. Wollt ihr dazu noch was loswerden? Bitch. Ansonsten Tyrion und Jaime.
Ja, sonst lass doch einfach die... Also Tyrion war jetzt ja auch nicht mehr so viel mehr.
Nee, genau, deswegen.
Also mit Varys und dem Zwiebelritter wollen die ja irgendwie noch gucken, ob die Jon und Daenerys mit einer Heirat irgendwie was zusammenbringen. Aber
das ja, dass sie das so halt ein Traumpaar finden und so weiter. Ja. Aber es war jetzt nichts, was irgendwie, finde ich, die Charaktere jetzt krass vorangetrieben haben. Oder irgendwie für die Story groß relevant gewesen wäre. Das waren Sachen, die man eh schon im Kopf hatte.
Aber die hatten eine schöne Szene mit Tyrion noch auf der Mauer. Also nicht auf der Mauer, sondern auf der Mauer von Winterfell, wo die drei Berater quasi zusammenstehen. Und
ja, genau. Das,
das ist die. Und da schauen die ja quasi dann runter, sehen die beiden da stehen, Jon und Daenerys, und sagen so, ha, die beiden, das wär's doch.
Ja. Aber die sind ein cooles Trio, finde ich. Also Varys, Tyrion und der Zwiebelritter.
Zwiebelritter? Ja, stimmt. Das ist eine interessante Kombi. Und ja, dann Jaime kommt, glaube ich, nur ganz am Ende vor, ne? Oder vorher noch schon mal.
Genau, aber können wir... Nee, nur ganz am Ende.
Genau, ganz am Ende kommt quasi auch im Winterfell an.
Ja. Ja. Da meinst du auch schon, Niklas, als wir dir geguckt haben, wie irgendwie der auf einmal viel, viel sympathischer wirkt.
Mega,
mit,
ne?
Mit den längeren Haaren und
dem Bart. Ja, so ein bisschen Bart und du dachtest einfach, ja, auch überhaupt keine blonden Haare. Das finde ich nämlich auch...
Ja, so eher so gräulich braun.
Waren schon so, die gingen auf jeden Fall weg vom Blonden, wo man auch sagen kann, ist wahrscheinlich absichtlich, um zu sagen, weg von den Lannisters.
Aber Jaime ist eigentlich so gesehen eine sehr interessante Figur, ne? Ja. Weil der am Anfang ja auch komplettes Hassbild einfach ist und ja auch lange Zeit bleibt. Aber du hast wirklich das Gefühl, so über 8 Staffeln so immer einen Schritt weiter weg davon. So ganz peu à peu.
Der hat immer wieder so Lichtblicke gehabt zwischendurch.
Also genau.
Du konntest den nie so richtig hassen, weil man irgendwie gemerkt hat, wenn es dann wirklich irgendwie drauf ankommt, hatte der ganz oft den richtigen Impuls. Oder ist dem auch manchmal gefolgt.
Aber der hat auch immer noch ganz oft Scheiße gebaut.
Ja. Genau. Also in der ersten Staffel war er schon gut dabei. Doch.
Ja, allerdings, aber auch später.
Wenn deine ganze Familie aber so beschissen ist, dann ist es schwer vielleicht.
Er hatte keine leichte Kindheit.
Keine guten Vorbilder.
Ja. Aber deswegen, also er hat auch schon immer zwischendurch noch ein paar Fehltritte hingelegt, so kann man sagen.
Definitiv.
Aber auch eben immer wieder so Lichtblicke auf jeden Fall gehabt. Und jetzt, ich sehe es nämlich gerade so wie ihr, also jetzt gegen Ende hat man fast das Gefühl so, irgendwie entwickelt man es komischerweise doch Sympathie für ihn.
Mhm. Ich habe schon eigentlich schon länger Sympathie für den. Ja. Seit dem langen Weg mit Brienne ohne Hand. So, da ist es, da war für mich der Changing Point, wo der Sympathieträger wurde als ein wie heißt das hier, Gegenteil vom Protagonisten?
Antagonist.
Danke sehr.
Ja. Aber ich finde, das macht auch keine Serie oder ganz selten Serien so extrem wie bei Game of Thrones, dass du so Charakterentwicklung hast. Ja. Dass du da wirklich mit der Sympathie und der Antisympathie, was man so nennt.
Antipathie?
Ich glaube schon.
Danke. Okay. Haben wir eigentlich einen Charakter, wo es sich umgedreht ist? Wo es am Anfang ein guter Charakter ist, der jetzt komplett schlecht geworden ist?
Nicht schlecht, aber auf die man nicht mehr so Bock hat, zum Beispiel Bran.
Ja, Bran ist einfach
Bran, nur ein mittlerweile mögen den, glaube ich, viele nicht mehr.
Irgendwie Alter, was geht ab?
Ja.
Aber irgendwas kommt da kommt doch, bei ihm kommt dann, glaube ich, ganz viel. Ihr seid doch bei dem kleinen
Stark.
Ja, genau.
Ja, da muss verdammt viel noch kommen.
Ich glaube, der hängt auch ganz stark mit den weißen Rittern zusammen.
Das ist ja auch so eine Grundfrage, ne? Aber um das mal ganz kurz.
Was heißt nicht so?
Die weißen Wanderer.
Vielleicht mal ganz kurz, weil wir jetzt doch sehr querbeet, es ist auch, man verfällt da sehr, sehr leicht rein. Aber ganz kurz, Jaime und Bran haben ja quasi auch diese Endszene, ne? Ja. Und die ist ja an sich halt schon mal. Spannend, da passiert eigentlich nicht viel.
Nee.
Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr coole Szene, so.
Ja.
Als Abschluss.
Das ist wahnsinnig gut. Und auch die letzte Szene der ersten Staffel,
wo weil, die beiden... Und wie du auch schon sagtest, von wegen, es wird viel über Gesichter erklärt. Und da ist ja auch ganz viel einfach die Blicke, die die halt austauschen. Ja. So, ne? Ja.
Aber man weiß nicht, wie es weitergeht. Also es kann...
Nee.
Man denkt natürlich jetzt, Bran ist nicht mehr Bran, sondern Dreiecke Rabe und wird jetzt sagen, ja, whatever. Aber kann ja auch sein, dass er... Ich weiß ja, man weiß ja auch nicht, wie viel Menschlichkeit noch so in dem steckt.
Nicht mehr viel, glaube ich.
Wann war denn da viel da bei dem...
Ja, am Anfang.
Ja?
Ja, am Anfang.
Klar. Das auf jeden Fall, bevor der gefallen ist. Ja, aber was hat er denn, ja, was hat ihn denn anfangs so menschlich gemacht?
Nee, aber auch bevor der überhaupt in diese Höhle kam.
Der war ein halbwegs normaler,
und als normaler Junge. Und als er das erste Mal auf einem Pferd reiten konnte mit dem Special-Sattel, den Tyrion ihn entwickelt hat.
Oh ja, das,
okay.
Ja.
Und dann durch den Wald geritten ist und dann entführt wurde dann. Entführt wurde? Ja,
genau. Ja, sozusagen.
Von Asha und dem anderen Wildling.
Der wurde dafür ziemlich kalt.
Aber halt auch... auch da wieder, finde ich, sieht man halt krass so, du siehst halt, finde ich, in Jamies Gesicht in dem Moment wirklich so diese Überraschung, aber halt auch so Reue oder Mitleid.
Ja.
Also du hast schon so das Gefühl, irgendwie fühlt er sich jetzt gerade ziemlich schlecht dabei, ihn zu sehen.
Ja. Er hat auch so nicht ganz damit gerechnet, glaube ich.
Ja, ja.
Den da jetzt zu sehen. Und man muss ja auch sagen, Bran hat ja vorher, wo der Sam sieht, sagt Bran, der wartet auf einen Freund. Also man fragt sich ja die ganze Zeit, warum sitzt Bran im Rollstuhl einfach die ganze Zeit draußen so rum. Da sagt er zusammen, entweder, dass er irgendwie auf einen Freund wartet oder auf irgendein so ein Wiedersehen,
einen Bekannten, Freund,
ja, irgendwie sowas. Da ist halt die Frage, ob er auf Sam gewartet hat, was ich halt nicht glaube. Und ich denke mal, dass er irgendwie auf ihn gewartet hat.
Kann gut sein, ja.
Das finde ich halt auch spannend, ja.
Vielleicht wird das sein Altenpfleger.
So kommt andere Szenerie und alles.
Ja, genau. So, das waren quasi dann, ich sag mal, Bran und Jamie.
Ja. Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen anziehen.
Ich glaube auch, vielleicht wir müssen ein bisschen anziehen. Vielleicht machen wir
Arya Jon.
Genau, nehmen, und wir nehmen mal wirklich jetzt nur noch so die wirklich interessanten Charaktere, die auch in der Geschichte oder in der ersten Folge irgendwie wirklich eine Entwicklung gemacht haben oder wo sich was entscheidend verändert hat.
Da fällt mir ganz stark noch Stinke ein. Der ist doch jetzt auch wieder voll der...
Theon,
ja.
Er ist nicht wollen wir, aber ich würde würd Theon kurz zurückstellen. Ich finde das gut, darüber übrigens zu sprechen. Ja, okay. Aber kurz noch mit Arya, dann haben wir, glaube ich, die Starks halbwegs durch soweit. Ja. Und die sind ja nun mal sehr wichtig gewesen in der Folge.
Ja.
Und gerade das Wiedersehen wurde ja von allen Fans, glaube ich, so ein bisschen erhofft.
Ja, auf jeden Fall.
Wie fandet ihr die Szene?
Du meinst jetzt Arya und Snon. Snon Joe.
Snon Joe. Snon Joe. Boah, das wäre ein cooler Name für eine Band oder für so einen Musiker.
Snon Joe.
Snon Joe.
Klingt cool.
Der muss auch wie Western-Musik oder sowas machen.
Ja, oder Volk, irgendwie sowas.
Genau. Ja, Snon Joe.
Okay, wir schweifen ab. Wie fandet ihr die Szene?
Die erste oder die zweite Szene, wo sie sich
getroffen haben? Ja, die erste war ja relativ. War jetzt nicht. Aber er hat sie ja nicht gesehen. Sah zumindest so aus und sie wollte rüber, hat dann aber gemerkt, unpassender Zeitpunkt wahrscheinlich.
Aber
ich finde die zweite.
Okay. Ich finde auch, die zweite ist die entscheidende. Die erste ist ja nur so, ich sehe.
Finde ich nicht.
Aber Niklas möchte was sagen. Okay.
Ja, ich finde nämlich die erste Szene, die sagt unglaublich viel aus. Weil. Man hat quasi.
Nee, reicht, danke.
Ja, man hat quasi, wenn du überlegst, als sie sich das letzte Mal gesehen haben, sind die vergleichsweise ebenbürtig voneinander gegangen. Im Sinne von, die sind ungefähr gleichgestellt.
Oder Arya sogar höher, ja.
Oder Arya sogar höher, sie ist halt nur viel jünger.
Ja.
So. Und jetzt kommt Jon nach seiner Entwicklung, nach seiner Geschichte, als ja quasi König eingeritten mit einem Heer, mit versteinerter Miene in diesen Tross integriert, hat offensichtlich keinen Blick mehr für das kleine Volk. Also, na, Jon ja schon noch, aber er ist halt starr gerichtet auf das Ziel, was vor ihm liegt. Und Arya hat eine ganz andere Geschichte durchgemacht. Sie ist ganz woanders gelandet. Danach sagt Sansa auch immer, sie schleicht hier irgendwo rum.
Mhm.
Also sie hat nichts mit diesem offiziellen Hierarchiensystem zu tun, sondern ja, mogelt sich durch die Massen quasi so, geht ihren eigenen Weg und kann dann nicht einfach mit Jon reden, als sie ihn das erste Mal sieht, weil sie auf komplett unterschiedlichen Ebenen da sind.
Da hast du recht, ja. Guter Punkt.
Ich finde den Punkt generell interessant, weil ich dachte nämlich hier, es gab ja dieses Quiz von wegen, wer stirbt, wer landet auf dem eisernen Thron, ne, was man ja auch führen konnte. Und ich hatte da nämlich echt auch überlegt, bei wer landet auf dem Thron, dass es halt eine Möglichkeit wäre, dass Arya da landet, weil sie ja ihr Aussehen halt verändern kann. Das heißt, sie könnte ja als Replike quasi von jedem beliebigen anderen auf dem Thron sitzen. Und dann war aber auch mein erster Gedanke, es passt überhaupt nicht zu ihrem Charakter. Ja. Also es wäre eine theoretische Möglichkeit, aber es passt überhaupt nicht zu ihrer Entwicklung. Und ja, von daher hast du natürlich völlig recht, dass die sich da auf einer ganz anderen Ebene auf einmal begegnen, ne?
Aber gerade mit diesen Gesichterwechselmöglichkeiten, da können noch eine verdammte Menge Twists kommen.
Ja, ja, genau.
Also das auch rückwirkend.
Eröffnet viele Twists, Möglichkeiten. Also, ja.
Ich hoffe, die übertreiben das nicht.
Aber das nur zur ersten Szene, wo die sich getroffen haben.
Genau, aber hast du ja schon recht, das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich entscheidend, was dahinter steckt, ja. Die zweite Szene, ja. Zweite Szene. Wie fandest du das, Manu? Sorry, ich.
Wollte ja, ich fand es eigentlich recht normal, so ein normales Wiedersehen. So wie wenn ich meine Bekannten nach langer Zeit wiedersehe. So, was gibt's Neues? Wie groß ist dein Schwert? Wie groß ist mein Schwert?
Ist Schwert hier ein Synonym?
Nicht bei mir, bei dir.
Ich freue mich das immer, wenn ich Marcel sehe.
Jedes Mal wieder enttäuschend.
War lyrischer Stahl.
Das Niveau steigt.
Ah, das Schwert ist mir zu schwer.
Die Nadel.
Meinst du?
Die Nadel. Ist das eher so meine Krankenweide.
Okay.
Ja, danke. Manu? Ja, gut, nee, das. Ja, die tauschen sich so aus wie Geschwister. Ich finde, das Treffen wirkt ziemlich normal. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, die reden jetzt so, wie wenn Geschwister sich nach langer Zeit wiedersehen. So, Auslandssemester gemacht und wieder zurück. Und ja, ich glaube, die sind beide voneinander, also beeindruckt eher, wie der andere sich jeweils entwickelt hat. Ja. Wenn man jetzt vergleicht das Treffen mit Sansa und Arya, wo es ja eher so ein bisschen, heißt das Rivalität? Oder die duellieren sich ja so ein bisschen darin, dass die sagen, ja, was ich durchgemacht habe, das würdest du nicht schaffen oder so. Und da ist mehr Respekt irgendwie so dabei.
Obwohl ich gerade sagen muss, bei Arya und Sansa ist mittlerweile,
ja, mittlerweile
das Gefühl, sind die
mega dicke, mega. Aber es war echt ein bisschen nicht so.
Obwohl vielleicht da auch viel gespielt wurde um Littlefinger, sag ich mal.
Ja.
Aber da war auch eine Szene dabei, wo Littlefinger nicht dabei war. Also.
Obwohl Sansa jetzt auch in der Folge wieder erwähnt, wie wichtig Familie ist für sie.
Ja. Und auch Arya das sagt, zu Jon, mehr oder weniger. Ich fand nämlich das an der Szene fast am entscheidendsten. In der Endszene sagt John, dass er zur Familie gehört, und dann sagt Arya ihm, ja, vergiss das nie. Aber ich finde, sie sagt das nicht mehr unter dem Motto, vergiss das nie, du bist immer willkommen bei uns, sondern vergiss das nie, bau keine Scheiße.
Ja.
Unter dem Motto eher. Ja. Das fand ich halt auch sehr wichtig, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Arya gerade so ein bisschen Abstand zu John, also dass da auf jeden Fall so eine Kluft zwischen denen ist.
Ja, einfach wegen den Erlebnissen auch, die wir durchgemacht haben, ja.
Das stimmt. Ja. Aber insgesamt hätte ich mir bei der Szene auch wieder gewünscht, hätte man doch ruhig nochmal ein, zwei Minuten dranhängen können. Ich meine, Arya war, what the fuck, hat die alles durchgemacht?
Ja.
Und es wird überhaupt nichts angesprochen. Also gar nichts. Auch was John alles durchgelebt hat, es wird gar keine Sachen, sag ich mal, rückwirkend besprochen. Das fand ich ein bisschen schade.
Fand ich viel geiler, wie Arya dann den Hund wieder getroffen hat. Also,
den Hund, den Schattenwolf.
Hast du mich zum Tod zurückgelassen? Ja, vorher habe ich dich ausgeraubt.
Ach, den Hund. Ach so. Ich dachte, ihren Wolf hat. Ja.
Das war echt ziemlich
nice. Das war richtig herzlich. Das hat auch super gepasst.
Ja,
das war cool.
Ja. Die Szene, ja. Den habe ich auch immer vermisst. Ich mit dem Bluthund, der war immer einer meiner Lieblingscharaktere.
Genau, Gendry trifft die auch kurz wieder.
Ja, richtig.
Wie fandet ihr das?
Das hatte so ein bisschen Romanzenfeeling.
Ja, ich kann sagen, ne? Da wird ein bisschen geturtelt, hat man so den einen.
My lady.
Ja.
Da hatte ich zumindest das Gefühl.
Ja, ich auch, durchaus.
Fand ich aber cool, die Szene auf jeden Fall. Obwohl, habt ihr erkannt, was sie sich basteln lassen will? So ein geheimes Versteckschwert? Oder
für mich sah es aus wie ein schraubbarer Speer oder sowas. Aber
ja, ich könnte es auch nicht genau erkennen. Ich müsste es mir nochmal im Detail angucken. Ob man da was erkennen kann oder soll überhaupt.
Ja.
Oder vielleicht irgendwie ein Projektil, was vielleicht so Drachenglas schießen kann, also diese Obsidian.
Ich dachte, die kann einfach nur die Spitze quasi wechseln, so in etwa.
Vielleicht auch das.
Ja, es kann sein.
Das sah noch so eine Hülle aus. Oder
ich glaube, das war so dreiteilig, also halt so ein Mittelteil, so wie so ein Zwischending zwischen einer Aufsatz und halt dem eigentlichen Schwertgriff, wo man halt dran hält.
Obwohl das natürlich clever wäre, in der Tat, weil wenn du mit dem valyrischen Stahl oder also mit dem Drachenglas, ja, wirklich ein anderer Kills, ja, ist das Drachenglas ja hinüber. Kannst du den nächste draufschrauben. Ich weiß nicht, ob das wirklich so.
Das ist gar keine Idee.
Aber ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht so genau erkannt.
Das Drachenglas ist dann immer direkt hinüber. Das ist ja noch
wenn
so.
Wenn die weißen Wanderer töten, nicht wenn die Wiedergänger töten.
Ja, ja, okay.
Aber hab ich ja, so im Kopf.
Aber es ist ja auf jeden Fall dann trotzdem ein Problem beim Kampf, ne?
Ja, also ganz brauchen grundsätzlich. Die auch so fucking viele Waffen.
Ja, dann müssen die aber auch ganz schön viele Karren mit dabei haben, die einfach nur Waffen da drauf liegen haben, damit die immer wieder hinterhergreifen können. Ja,
du musst auch sehen, weiße Wanderer gibt es nicht so viele.
Da gibt es nur 7 oder 8 oder sowas, wenn überhaupt, ne? Also,
okay. Ach so, okay. Okay, nee, da denke ich, also ich ja? hätte jetzt schon da eher in.
Ja, ich habe mal nie so viele gesehen.
Also die haben, die nehmen ja die Babys und machen daraus ja, ihre Dinger. Aber insgesamt die ganzen Wiedergänger, die können die ja ganz normal killen. Und valyrischer Stahl geht ja auch nicht am Arsch.
Naja, okay.
So wie man das sah.
Ah, da ist die ziemlich gut equipped, ne? Die hat ja auch noch den valyrischen Dolch.
Ja, mhm, den coolen Dinger.
Also, ja.
Ja, ich glaube, die wird auch noch ein bisschen abgehen in der Staffel. So.
Ja,
ich meine, die muss ja ihre ganzen Skills irgendwo zu.
Oh, vielleicht ist das auch so eine Art. Die hatte ja so einen Kampfstab, als die in Essos trainiert stimmt wurde. Vielleicht hat die, kriegt die so einen Kampfstab mit Drachenglasenden, Spitzen.
Zwei oder Klingen dran.
Ja, sowas, ja.
Geht richtig.
Macht sein auf Darth Maul so.
Ja. Ja. Aber fand ich auf jeden Fall. Bin ich gespannt, was da rauskommt, ja.
Können wir mal in die zweite Reihe rutschen, rechts?
In welche zweite Reihe, Manu?
Kann ich vielleicht noch eine Sache sagen zu den Starks?
Nein!
Okay. Doch, was ich nämlich cool fand, tut mir leid, aber es ist jetzt leider nochmal zu Sansa.
Kein Problem.
Und was ich immer fand, was Game of Thrones ausgemacht hat und.
Man kann sich mit dem roten Faden ja auch einfach einwickeln, ist ja auch okay.
Was Game of Thrones immer ausgemacht hat und so ein bisschen abgegrenzt hat zu anderen Fantasy-Welten, ist, dass sie auf realistische Probleme eingehen. Und da ist Sansa in der Folge die Figur gewesen, die das am ehesten gemacht hat. Die hat nämlich gesagt, hey, ihr bringt ja diese Heere nach Winterfell. Ja, ja. Ich habe nicht das Essen für diese Menschen. Und das ist so ein legitimes Problem, was in so normalen Fantasy-Sachen einfach kein Faktor ist. Das ist einfach so, ja, wir haben unsere 2 Millionen Orks hier und die hängen hier 2 Monate ab und dann greifen wir den Turm an.
Aber das fand ich richtig cool in dem Moment, als sie es, also, weil das kam so überraschend.
Weil das war halt genau dieses Ding, dass ich mir dachte, als die einmarschiert sind, wie sollen die da eigentlich alle unterkommen?
Ja.
Und das dann hat dieses Thema aufgenommen, dachte ich mir, okay, die haben da schon auch drüber nachgedacht, so dass das halt ein Problem ist.
Ja, und vor allem hat sie Sorgen um ihre Leute. Sie sagt, wir haben Essen für uns. Aber wenn ihr hier mit 200.000 Soldaten reinkommt, sollt ihr euch ernähren? Also, wie sollen wir das machen? Und ihr habt Drachen.
Die halt auch irgendwie 18 Schafe und 11 Ziegen.
Nur.
Genau, nur. Also zu wenig gegessen haben am Tag. Dann denkst du, okay.
Aber dieses Nahrungsding, das war ja auch schon in der Staffel vorher. Da gibt es ja dieses, weißt du, sogar Food Truck oder wie die Folge heißt, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, wo die Drachen die angreifen.
Die Lannister.
Ja.
Ja, stimmt, ja.
Also das wird, ich glaube, auch in den Büchern schon öfter thematisiert. Also insgesamt finde ich ziemlich viel realistischere Sachen, als wenn man einfach so Krieg kämpfen und fertig.
So. Ja. So, Manu, du wolltest gerne was zu dem Theon sagen, glaube ich, ne?
Stinker.
Oder Stinker.
Ich bin ein Riesenfan von Stinker schon immer gewesen.
Okay. Redest du von Marcel?
und es war ja irgendwie abzusehen, dass der jetzt irgendwie nochmal wieder. Also ich dachte irgendwann, der stirbt. Mhm. Schon viel eher, aber der ist ja jetzt immer noch da. Und es war ja abzusehen, dass der jetzt nochmal so ein, keine Ahnung, dass er irgendwie seine Eier nochmal wieder findet und jetzt nochmal so zurückkommt und stark ist.
Super Wortwahl auf jeden Fall.
Sorry. Was aber theoretisch wirklich passieren könnte, weil die Eier sind noch auf Peak. Also
die sind noch da.
Die hat nämlich die
Eier auch oder nur der Lümmel?
Ah, vielleicht nur der Lümmel, ja. Er hat sie geschickt bekommen vom Ramsay Bolton. Also vielleicht in der Kiste findet er noch seinen besten
Schatz. Wie man glaubt, dass
der, und dann wird das vom Nachtkönig wieder erledigt. Na, okay, jetzt wird's
nicht. Ja,
ich glaube, der macht noch irgendwas Entscheidendes.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Also ich glaube, der wird nicht, sonst hätten die den auch einfach so links liegen lassen. Der müsste jetzt nicht mal so stark wiederkommen, wenn er dann.
Ich kann mir das auch gut vorstellen, einfach weil er ja auch jetzt irgendwie gefühlt sich doch sehr demütig fühlt den Starks gegenüber etc. Und ja jetzt auch tatsächlich er sich ja von, wie heißt er noch, seiner Schwester.
Bitte? Yara oder.
Ja stimmt, ich habe eben Asha gesagt, das ist ja die Wildling.
Ja, nee, aber Asha
Yara
ist ja in den Büchern, heißt sie auch so.
Ah, okay.
Okay.
Aber sagen wir, Yara, also seiner Schwester auf jeden Fall, sich halt dann doch quasi von ihr trennt und nicht in die Heimat zurückfährt, sondern eben auch nach Winterfell reisen will, ja, um die Starks zu unterstützen. Das heißt ja schon, er hat irgendwie einen Lernprozess durchlebt.
Ja.
Einen schmerzhaften, langen Lernprozess, aber er hat irgendwie einen durchlebt und möchte sich dann scheinbar jetzt doch wieder in den Dienste der Starks stellen. Und da kann ich mir gut vorstellen, wie du sagst, Manu, dass er dann da noch irgendeine heroische letzte Tat macht und dann den Löffel abgibt. Das ist so mein Tipp auf jeden Fall.
Und was mir eingefallen ist, ich habe nämlich gedacht, als er das gesagt hat, aber die Starks hassen ihn doch alle. Also die mochten ihn ja nicht so, weil er hat ja Winterfell einmal eingenommen. Aber es ist ja mittlerweile rausgekommen, dass er nicht die beiden Stark-Jungen verbrannt hat, weil beide andere, das also stimmt. Der eine wurde von Ramsay getötet und der andere
trotzdem hockt zwei Bauernjungen da.
Ja, genau. Ja. Und er wollte halt auch. Also die Intention war schon da.
Obwohl, aber die Jungs wollte er nicht töten. Dann hat er einen Trick abgezogen. Dann hat er zwei andere verbrannt.
Zwei unbedeutende.
Nee, also ich glaube, der wollte, hätte der die beiden gefunden, hätte er den nicht gekillt, sondern als Geisel behalten. Der hätte ja nur diese Bauernjungen gekillt, um.
Ah ja, okay. Ja, ja, mal, um diese,
das zu verschleiern.
Um vor den anderen stark dazustehen.
War trotzdem kein guter
stark.
Mann.
Stark. Ja, Niklas, sorry.
Nee, das war nur alles, was ich sagen wollte zu Theon.
Ja, aber er hat auch, muss man sagen, eine Entscheidung immer wieder getroffen. Das hat man sogar in Stinkers Sicht lange nicht gesehen.
Ja, im Prinzip ja sogar zwei, ne? Also erstmal, dass er seine Schwester halt befreit. Also dass er,
stimmt, das war in der letzten Staffel dann schon.
Ja, genau, im Prinzip ja. Und jetzt halt nochmal die Entscheidung, dass er halt nicht in seine Heimat zurückfällt, sondern eben nach Winterfell.
Ja, genau, ja. Jetzt überlege ich gerade, ob wir überhaupt noch, sagen wir mal kurz, eine Person oder eine Szene nicht drin hatten, die wir jetzt sehr wichtig
fanden. Die noch wichtig wäre. Können wir
tatsächlich. Weil wir haben jetzt schon ziemlich viel.
Ja. Also für mich jetzt eigentlich erst fürs Erste nicht. Es gibt noch ein paar, aber ja, da würde ich sagen, kann man ruhig erstmal abwarten, dass da noch was passiert.
Ja, was ist mit der letzten Szene? Als die beim letzten Herz auftauchen?
Haben wir, oh Gott, haben wir ganz vergessen. Die ganzen Wildlinge, ja. Genau, und dass das letzte Herz ist, das weiß man nur mehr oder weniger durch, okay, weil der Oma-Typ da tot ist. Aber vor allem, weil das auch bei der Karte am Anfang war, im Intro.
Moment, jetzt müsst ihr mir noch mal kurz auf die Sprünge helfen, gerade mit der letzten Szene.
Die letzte Szene, wo der Nagel an den Boy genagelt ist. Wo der Boy an die Wand genagelt ist.
Ah, und dann in Flammen aufgeht.
Genau. Und so liebevoll schreit.
Ah, stimmt. Ja. Die war auch ziemlich creepy, muss ich sagen.
Die war wirklich creepy. Ja.
Ich habe mich auch ein bisschen erschrocken.
Die hätten sie vorher nicht mit dem Witz brechen sollen.
Mit Tormund, ich hatte immer schon blaue Augen oder was?
Ja, genau.
Ja.
Wenn sie das nicht gemacht hätten, wäre die Szene so viel intensiver noch gewesen. Es
waren viele, viele kleine Witzszenen drin.
Ja.
Ich fand das wesentlich mehr als sonst.
Mhm. Ja, weiß nicht, ich war schon immer ein bisschen drin, aber.
Obwohl, aber nee, in der Folge Staffeln fand ich es schon extrem, aber.
Ja, aber stimmt, ja, das war auf jeden Fall auch interessant. Könnt ihr mit diesem Zeichen irgendwas anfangen?
Das war öfter schon bei den Wildlingen, irgendwann, als die bei der Forst der ersten Menschen ankommen, also wo der. Alte, wie heißt nochmal die Nachtwache, Obermacker, Kommandeur? Also auch der Mormon-Typ, der Alte. Ich glaube, da haben die so eine halbe Reunion und dann sehen die da die ganzen Pferde abgeschlachtet und die sind genauso angelegt. Und die Kinder des Waldes das erste Mal die Weißen Wanderer erschaffen, siehst du sozusagen diesen Wehrholzbaum von oben und da siehst du auch dann so, wie die stehen, das auch in dieser Spiralform.
Ah,
aber
ja,
tatsächlich ist da ziemlich wenig drüber.
Und in der allerersten Folge
gezeigt. Das ist aber keine Spiralform.
Nee?
Nee. Das ist, sage ich mal, ein Kreis mit einem Strich durch, einfach gesagt.
Ah, okay. Aber es sind auf jeden Fall diese Zeichen, die sagen, okay, die weißen Wanderer waren hier und jetzt geht's ab.
Ja, aber was es damit auf sich hat, weiß man noch nicht. Ne? Es ist halt ein Zeichen, wo man weiß, okay.
Warte mal.
Wird vielleicht auch gar nicht aufgeklärt.
Warte mal. Was ist denn mit der Szene, wo der erste weiße Wanderer erschaffen wird?
Das war das, was ich gerade eben meinte.
Genau, das war das mit dem Wald.
Stimmt,
was halt auch so angeordnet war.
Super.
Und Moment mal.
Eine Idee habe ich noch.
Und in der ersten Folge.
Ja. Nee, aber ich fand die Szene ansonsten halt schon ganz cool. Vor allem dieser Schreiber schön unangenehm.
Sehr unangenehm, ja.
Da bin ich auch mal gespannt. Und vor allem, das war ja der kleine Amber, der kurz vorher am Anfang der Folge noch nach Pferden gebeten hat im Rittersaal.
Ja, die wollen doch jetzt auch noch quasi an den Weißen Wanderern vorbeireiten, oder wie habe ich das verstanden?
Genau.
Um vor denen im Winterfell zu sein, ne?
Genau. Wahrscheinlich sind die jetzt zwischen Letzter Herd und Winterfell, also die Armee der Toten.
Mhm.
Und die sind dann noch ein bisschen.
Aber meinst du, dass die auf den Pferden schneller unterwegs sind als der Eisdrache?
Ja, aber wie das so Strecken und Zeiten sind ja seit der letzten Staffel, finde ich, eh etwas.
Ja, es stimmt, etwas
mau.
Ich meine, John und Daenerys sind auch ziemlich fix jetzt in Winterfell angekommen.
Ja.
Das ging auch ziemlich fix.
Obwohl, die sind aber da hochgeschippert, ne? Und hatten noch ein bisschen Spaß im Boot.
Ja, ja, gut. Haben die Zeit noch ein bisschen genossen, dann verfliegt die Zeit ja auch, ne? Wenn man die Zeit schon nett mehr verbringt. Was ich noch ganz, nur noch so vielleicht als kleines Gimmick, was ich ganz witzig fand, auf diesem Zettel, wo man ja immer halt ausfüllen konnte, wie gesagt, wer stirbt und wer lebt, und gab es noch diese Bonusfragen. Unter anderem ja auch, wird das Geheimnis hier von Podrick aufgelöst. Ja. Und ich musste erstmal googeln und ich dachte, was für ein Geheimnis? Ja. Und dann google ich so und der erste Link so bla bla, Podrick, Sexgott, bla bla, ja nee, komm weiter. Und dann habe ich rausgefunden, nee, es geht tatsächlich einfach darum. Es geht einfach um sein Geheimnis, wie er die Frauen beglückt.
Ja.
Das fand ich ganz amüsant, muss ich zugeben. Also ich hatte nicht damit gerechnet. Ich dachte wirklich, als ich diese Frage gesehen habe, okay, ich habe irgendwas nicht mitgekriegt und es gibt irgendwie noch ein ungelöstes Geheimnis.
Moin.
Aber nee. Also ja doch, aber es ist dann nicht das Geheimnis gewesen, wo ich gedacht hätte, okay.
Ja, ich dachte kurz, als sie die drei Nutten mit Bronn gezeigt haben, dass das vielleicht die drei Mädels waren, die auch damals den Podrick beglückt haben und dass das vielleicht jetzt auch geklärt wird. Aber da wurde ich leider enttäuscht.
Da wurdest du enttäuscht.
Da du eben unser Tippzettel mal erwähnt hattest, würde ich jetzt gern vielleicht schon abschließend von euch einmal wissen, nur auf eure Spekulationen bezüglich John und wie hieß die jetzt nochmal? Oh
Gott. Daenerys?
Daenerys, dankeschön. überleben, hast du viele Namen, ist gut jetzt. Überleben beide, sterben beide, einer von den beiden, was tippt ihr für die Staffel? Was euer?
Also ich habe getippt auf meinem Sheet, dass John stirbt und Daenerys lebt.
Ich hab's andersrum.
Ich hab's auch andersrum.
Ich denke, dass John die killt.
Ich denke auch, dass John killt.
Aber das ist halt so obvious, so, ne? Das ist so Anti-Gemmo.
Ja, das stimmt schon.
Ich könnte mir vorstellen, dass beide überleben, einfach verfeindet sind.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Das wäre gut.
Aber das heißt, ich könnte mir vorstellen, also du hast den Cheat gar nicht ausgefüllt?
Nee.
Den Shit?
Ich hatte das vergessen und dann wollte ich unbedingt die erste Folge gucken und dann wollte ich nicht mehr warten. Und egal.
Ich habe ihn extra noch gefragt. Beziehungsweise du kannst ja trotzdem noch tippen und
ich habe auf jeden Fall mehr als die Hälfte sterben lassen. Von den 36 habe ich, glaube ich, 19 sterben lassen.
Bei mir ist es ziemlich 50-50.
Ist doch ziemlich
tatsächlich.
50-50. Bei Breitmann leben noch 9.
Ja, Breitmann.
Und dann dachte ich, okay.
Der hat auf jeden Fall die Kerbe.
Ich muss auch sagen, als wir die erste Folge zusammengeguckt hatten, waren alle, mit denen ich geguckt habe, so richtig geil darauf, dass endlich mal einer abkackt. Und ich dachte mir, okay, mittlerweile ist dieser Hype, dass in Game of Thrones die Leute sterben, so hoch, dass ich es schon fast ein bisschen enttäuschend finde, wie geil alle darauf abgegeifert haben, dass irgendwer abkackt. Wo ich mir dachte, ey Leute, komm mal ein bisschen runter. Das sind alles wichtige Hauptcharaktere. Und
das muss jeder sterben.
Aber wie man auch schon instinktiv bei dieser Frage, wie viele Charaktere sterben in der ersten Folge, wie man sich gar nicht traut, 0 hinzuschreiben.
Ich habe 1 und war so knapp.
Ich habe, glaube ich, 2 geschrieben oder so, aber im Endeffekt kann man schon sich
der Umba-Boy ist gestorben.
Ja, aber den hatte ich nicht unter die 36 da gepackt.
Ja, genau.
Aber dafür ist er hässlich gestorben.
Das stimmt wohl, ja.
Oh, wisst ihr, was mir letztens eingefallen ist, bevor wir das hier beenden, wollte ich davon...
Ja, müssen wir aber gleich mal machen.
Ja, aber ich habe eine Frage. Und zwar, die Drachen, die Daenerys hat, sind das alles Männchen?
Ich verstehe.
Ich glaube, ja.
Das klang
namentlich
sein,
ja.
Drogon, männlich.
Rhaegal,
männlich.
Viserion
oder auch männlich.
Also von den Namen ja.
Heißt das gleichzeitig, das sind auch jetzt wieder die letzten Drachen.
Aber können sich Drachen, sind die vielleicht so Twitter-ähnliche Wesen, die sich auch so fortpflanzen können?
Ich bin deswegen nicht so gut in Drachenkunde, muss ich zugeben.
Ja, ich habe Drachenkunde halt
auch. Da muss ich mal meinen alten Biologielehrer anrufen.
Also wirklich, Marcel.
Nee, weil ich habe dann gedacht, ich könnte mir nämlich vorstellen, dass vielleicht in der Staffel sämtliche Drachen sterben.
Könnte sein, ja.
Das stimmt.
Und vielleicht, man könnte ja.
Aber du weißt doch nie, ob ich noch irgendwo Dracheneier rumlungern.
Ja, aber.
Schenken der Daenerys einfach mal, hier komm, du kriegst mal Dracheneier. Das wirkt am Anfang so völlig.
Nee,
das ist eigentlich ein bisschen.
So halbwegs unwichtig.
Ja.
Und dann denkst du, okay, wir schenken immer kurz die letzten Dracheneier der Drachenmutter.
Ja, aber dazu muss man wissen, dass George R. R. Martin hat immer gesagt, dieses Ausbrüten der Dracheneier war ein einmaliges Wunder, was so noch nie passiert ist. Also, es ist nicht etwas, was.
Aber deswegen meine ich, deswegen kann es ja durchaus sein, dass Eier noch irgendwo rumfliegen. Die halt, ja, die halt nur keiner ausbrüten kann.
Ja, ja, aber dann ja, wären das ja trotzdem die letzten
beiden. Ja, in Aschei vielleicht. Ja, man muss ja auch sagen, zum Beispiel Melisandre kam gar nicht vor. Die ist ja nach Essos irgendwie aufgebrochen und da ist jetzt die Frage, ob die, die hat ja irgendwie selber gesagt, dass die hier sterben wird in Westeros, ob, mit was die wiederkommt. Und die kommt ja eigentlich aus Aschei. Und das ist ja diese abgefahrene, wo auch die Dracheneier herkommen, diese Megastadt, über die fast nichts bekannt ist. Da bin ich auch mal gespannt, wie die wiederkommt.
Mit 2000 mit Drachen.
Alles vollkommen Wayne. Ja. Nee, aber dann lass doch mal hier einen Schlussstrich ziehen. Wir waren nämlich doch wieder länger als erwartet.
Ich bin die Sonne. Auf geht's.
Genau, das Wetter ist leider auch viel zu gut. Marcel, moderier doch einmal ab. Machen wir das in jede Woche eigentlich?
Ja, würde ich sagen.
Ich finde es eigentlich ganz cool, weil mir macht das mega Bock.
Ja, ich wahrscheinlich nicht jede Woche, aber ich bin im, im Geiste bei euch. Ja, ich bedanke mich.
Danke dir, Marcel.
Dafür, dass ich da sein durfte, ja. mal wieder.
Ist uns eine Ehre gewesen.
Ich freue mich auf Folge 2 und wünsche euch allen noch einen wunderschönen sonnigen Nachmittag.